Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Libyen geht die Ära von Machthaber Gaddafi zu Ende. Die Aufständischen haben nach eigenen Angaben weite Teile der Hauptstadt Tripolis erobert. Auf beiden Seiten soll es viele Tote geben. Tripolis hat etwa 1,8 Millionen Einwohner und zieht sich über 30 Kilometer an der Mittelmeerküste entlang. Bereits in der Nacht haben die Aufständischen den symbolträchtigen grünen Platz im Stadtzentrum eingenommen. Auch das Gebäude des Staatsfernsehens befindet sich in ihrer Hand. Die Kämpfe konzentrieren sich nun auf Gaddafis Residenz Bab al-Assisiyah.
Sie rücken vor, sind nur noch 5 Kilometer entfernt vom Zentrum und dem Bunker, in dem sie Muammar al-Gaddafi vermuten. Ob er sich wirklich dort befindet, ist weiter unklar. Sie wissen nur, Gaddafis Milizen leisten erbitterten Widerstand. Gaddafi spielt seine letzte Karte. Dabei ist das Spiel doch schon längst verloren für ihn. Selbst seine treuesten Soldaten verlieren die Kontrolle. Sie kämpfen jetzt ohne irgendeine Ordnung. Da ist im Grunde gar nichts mehr. Während Zivilisten bereits den bevorstehenden Sieg über Gaddafi feiern, melden die Rebellen aus dem Zentrum zahlreiche Verluste. Und es werden immer mehr, denn Gaddafi gibt nicht auf, auch wenn sein Machtbereich schwindet. Zu sehen im libyschen Staatsfernsehen. Plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Auf einem Privatsender verkündet Rebellenchef Jalil kurz danach, das Gebäude des Staatsfernsehens ist besetzt. Mustafa Jalil, früher Gaddafis Justizminister, er ist der wichtige Mann im neuen Libyen. Wir wollen Gaddafi lebend gefangen nehmen. Nur dann kann die Welt zusehen, wie dem größten Diktator, einem Tyrannen, ein fairer Prozess gemacht wird. Gleichzeitig warnt er vor Racheaktionen an Gaddafi und seinen Einheiten. Die Rebellen wollen einen geordneten Übergang und Prozesse gegen Gaddafi und ihn, Saif al-Islam, den bereits gefangenen Sohn. Möglicherweise sogar in Libyen selbst, anstatt im Ausland. In den Häuserschluchten von Tripolis dauern die Kämpfe bis zum Abend an. Militärisch wohl Gaddafis letzte Schlacht.
Zur Lage in Libyen jetzt live von der tunesisch-libyschen Grenze unser Korrespondent Jörg Armbruster.
Der Kampf um Libyen geht also noch weiter. Es wird noch einige Zeit dauern, bis tatsächlich Friede in dem Land einkehrt. Nicht nur in Tripolis ist heute gekämpft worden. Auch die wichtige Verbindungsstraße zwischen der tunesischen Grenze und der Hauptstadt war heute Schauplatz zahlloser und sehr blutiger Kämpfe zwischen Rebellen und Einheiten Gaddafis. Wichtig ist diese Straße, weil sie eine Versorgungsstraße für die Hauptstadt ist. Wie lange diese Kämpfe noch dauern werden, können wir natürlich nicht wissen, aber es steht mit Sicherheit fest, die Zeit der Herrschaft Gaddafis ist abgelaufen nach fast 42 Jahren Diktatur und der Übergangsrat in Benghazi bereitet sich schon auf seinen Umzug nach Tripolis vor und damit zurück nach Hamburg.
42 Jahre lang war Muammar al-Gaddafi in Libyen an der Macht. Als Revolutionsführer regierte er das ölreiche Land wie ein Diktator. Mitte Februar, nach den Umstürzen in Tunesien und Ägypten, erreichte die Protestwelle des arabischen Frühlings auch Libyen, zunächst Benghazi. Ein Bürgerkrieg brach aus, der jetzt, auch durch das Eingreifen der NATO, kurz vor der Entscheidung steht. Eine Chronik der Ereignisse.
Erste Funken des Protests. Demonstranten verbrennen Porträts von Staatschef Gaddafi. Bilder aus dem Internet, es ist Mitte Februar. Benghazi, die Stadt im Osten, sie wird bald zur Hochburg der Aufständischen und die Proteste greifen über auf andere Städte. Der Diktator aber zeigt sich in Fernsehinterviews unbeeindruckt. Mein ganzes Volk liebt mich, sagt er. Es würde sterben, um mich zu schützen. Gaddafi schlägt brutal zurück. Anfang März, die Rebellen müssen sich an den Fronten zurückziehen. Sie können den Luftschlägen der Regierungstruppen kaum standhalten. 17. März, der Weltsicherheitsrat billigt eine Flugverbotszone über Libyen. Deutschland enthält sich. Die Koalition aus NATO-Staaten und arabischen Ländern greift libysche Militäreinrichtungen an. Das Militär geschwächt, die Rebellen wieder auf dem Vormarsch. Ende März. In London beraten 40 Nationen über eine Zukunft Libyens ohne Gaddafi. Mit dabei Gegner des Diktators, die sich politische Unterstützung und Waffen wünschen. Wochenlang ringen Rebellen und Gaddafi-Truppen um strategisch wichtige Städte. Die NATO konzentriert unterdessen ihre Luftschläge auf Tripolis. 7. Juni. Explosionen erschüttern die Hauptstadt. Es sollen die schwersten Angriffe seit Beginn des NATO-Einsatzes sein. Kurz darauf erkennt Deutschland den Übergangsrat der Rebellen als Vertretung der Libyer an. Ende Juni. Der internationale Gerichtshof in Den Haag lässt Gaddafi und seinen Sohn Saif al-Islam per Haftbefehl suchen. Der Vorwurf: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und während Gaddafi dem Westen mit Anschlägen droht, rücken die Rebellen weiter vor zum Kampf um Tripolis.
Die Europäische Union hofft jetzt, dass Machthaber Gaddafi rasch zurücktritt. Gaddafi müsse gehen, um weitere Gewalt zu vermeiden. NATO-Generalsekretär Rasmussen erklärte, es sei Zeit für ein neues demokratisches Libyen. Die NATO hat seit März Tausende von Einsätzen im Land geflogen.
Es ist noch einmal gut gegangen. Bei der NATO gab es ein leises Aufatmen. In den vergangenen Wochen hatte das Bündnis Probleme, den Libyen-Einsatz zu bestücken und zu finanzieren. Der Generalsekretär heute zufrieden. Das Gaddafi-Regime bricht zusammen. Je schneller Gaddafi dies begreift, dass er den Kampf gegen sein eigenes Volk nicht gewinnen kann, umso besser. In den außenpolitischen Gremien der EU wird bereits über Libyen nach Gaddafi diskutiert. Die Europäer machen sich durchaus Sorgen über die Sicherheitslage im Land. Zuerst müssen wir klarstellen, wie wichtig es ist, die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Botschaft an Oberst Gaddafi muss jetzt lauten: Geben Sie auf. Die Zukunft gehört dem libyschen Volk. Das hat seine erste Bewährungsprobe zu bestehen. Der UN-Generalsekretär erinnerte die Libyer in der angespannten Lage, die Menschenrechte zu wahren. Der Übergangsrat hat mir zugesagt, dass extreme Sorgfalt angewandt wird beim Schutz von Zivilisten und dass die öffentliche Ordnung aufrechterhalten werden soll. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Hier könnte Angehörigen des Gaddafi-Regimes bald der Prozess gemacht werden. Sohn Saif al-Islam haben die Rebellen angeblich schon festgenommen. Natürlich, niemand kann die Rebellen zwingen, die Gaddafis an uns auszuliefern. Der libysche Übergangsrat kann die Untersuchung gegen sie und gegen alle anderen auch selber durchführen. An der Frage des Umgangs mit den Anhängern des alten Regimes wird sich entscheiden, wie ernst es die Aufständischen mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit meinen. Hier bei der NATO ist man nicht sehr optimistisch, dass Oberst Gaddafi Libyen lebend verlassen und seinen internationalen Richtern vorgeführt werden kann.
Auch die Bundesregierung setzt auf einen schnellen Wandel in Libyen. Kanzlerin Merkel versprach Hilfe beim Wiederaufbau des Landes. Dazu solle auch das Vermögen des Gaddafi-Regimes freigegeben werden. Allein in Deutschland liegen auf eingefrorenen Konten mehr als 7 Milliarden Euro. Ob nach dem Ende der Gaddafi-Ära auch Bundeswehrsoldaten in Libyen zum Einsatz kommen, zum Beispiel um Hilfslieferungen abzusichern, ist noch offen.
Die Kanzlerin hofft auf Gaddafis Einsehen und ein Ende des Blutvergießens in Libyen. Am Rande eines Kroatien-Besuchs sagte sie, es gehe in der Zukunft um eine möglichst friedfertige demokratische Aufbauarbeit.
Auf einem heutigen Tage sehe ich also erst einmal die große Aufgabe, dass nicht zu viele unschuldige Menschen noch in diesen letzten Kämpfen ums Leben kommen und dass dann schnell politische Strukturen geschaffen werden, die einen friedlichen Übergang in die Demokratie ermöglichen.
Eine Beteiligung deutscher Soldaten an einer Stabilisierung schließt das Verteidigungsministerium nicht aus. Die Kanzlerin hält es aber für nicht spruchreif, genau wie die Opposition.
Soldaten sind in dieser Stunde nicht gefragt, sondern worauf es jetzt ankommt, ist Libyen zu helfen, denjenigen, die den Umsturz zustande gebracht haben, an einer neuen Ordnung zu bauen.
Auch die Grünen fordern von der deutschen Regierung tatkräftige Unterstützung beim Wiederaufbau Libyens.
Die Bundesregierung hat damals leider es vorgezogen, sich nicht zu beteiligen an der UN-Resolution. Sie hat jetzt die Möglichkeit, den Fehler wenigstens ein bisschen wieder gut zu machen, indem sie sich am demokratischen Aufbau in Libyen aktiv beteiligt und nicht nur mit Lippenbekenntnissen.
Der Außenminister hingegen verteidigt noch immer die deutsche Enthaltung im Sicherheitsrat.
Diese Entscheidung war richtig. Sie ist gerechtfertigt, weil wir auf politische Lösungen gesetzt haben, insbesondere auf eine gezielte Sanktionspolitik und dass die gewirkt hat. Insbesondere Gaddafi die Nachschubwege verstopft hat. Das ist ganz offensichtlich.
Westerwelle will jetzt erreichen, dass die eingefrorenen libyschen Konten von den Vereinten Nationen möglichst schnell freigegeben werden.
Mehr zum Thema in einem Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die Eskalation der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern ist offenbar vorerst gestoppt. Nach Angaben der radikal-islamischen Hamas-Regierung im Gazastreifen haben sich beide Seiten auf eine Waffenruhe verständigt. Wie der israelische Armeerundfunk berichtet, ließ die Regierung in Jerusalem Pläne für eine Bodenoffensive im Gazastreifen fallen. Auslöser der jüngsten Gewalttaten war eine Anschlagsserie am vergangenen Donnerstag, bei der 8 Israelis getötet wurden. Das CDU-Präsidium lehnt es weiterhin ab, wegen der Euro-Krise einen Sonderparteitag einzuberufen. Es setzte aber eine Kommission ein, die für den nächsten regulären Parteitag im November einen Antrag zu dem Thema formulieren soll. An der Parteibasis waren die Rettungsmaßnahmen für überschuldete Euro-Staaten auf Kritik gestoßen. Auch aus der Fraktion wurden kritische Stimmen laut.
Angela Merkel muss beim Thema Euro zurzeit viel Überzeugungsarbeit leisten, vor allem auch in den eigenen Reihen. Die Kanzlerin setzt weiter auf den Rettungsschirm, noch einmal mehr Geld für marode Euro-Länder. Viele in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehen das skeptisch, einige sind sogar dagegen.
Wenn es bei den jetzigen Plänen bleibt, kann ich den Maßnahmen nicht zustimmen, nicht aus Bockigkeit, sondern aus der Überzeugung heraus, dass die jetzt getroffenen Vereinbarungen die Probleme auf Dauer nicht lösen werden.
Unionsintern auch weiter heftig diskutiert sogenannte Eurobonds. Bei den gemeinsamen Staatsanleihen haftet jeder für jeden. Die Parteispitze will sie nicht auch heute wieder mit dem Zusatz, das gelte für die aktuelle Lage. Gefordert wird überdies eine abgestimmte Finanzpolitik in der Eurozone.
Diese Diskrepanz von gemeinsamer Währung und nationaler Haushalts- und Finanzpolitik hat uns in die Probleme geführt. Und darum muss das Problem an dieser Wurzel angegangen werden.
Immerhin haben die Kritiker durchgesetzt, auf dem CDU-Bundesparteitag Mitte November in Leipzig auch über die künftige Europolitik zu diskutieren.
Eine historische Weichenstellung eines solchen Ausmaßes bedarf einer Mitsprache und auch Mitentscheidung der gesamten Partei. Und deshalb sollte man nicht einfach über die Köpfe der Leute hinweg entscheiden.
Die Verunsicherung in der Union ist groß. Morgen kommt die CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu einer Sondersitzung zusammen. Ende September dann soll im Parlament über Angela Merkels Eurokurs abgestimmt werden. Noch ist ungewiss, ob die Kanzlerin in den eigenen Reihen eine Mehrheit hinbekommt.
In die Steuerkassen ist im Juli mehr Geld geflossen als erwartet. Deshalb ist das Bundesfinanzministerium zuversichtlich, dass die Neuverschuldung gesenkt werden kann. Und zwar von 3,3% des Bruttoinlandsproduktes im vorigen Jahr auf 1,5% in diesem. Damit läge sie wieder unter der EU-Obergrenze von 3%. Es werden also weniger neue Schulden gemacht, aber die Verschuldung insgesamt bleibt zu hoch. Im vorigen Jahr waren es 83% des Bruttoinlandsproduktes, in diesem werden es 80% sein und 2015 immer noch rund 71%. Erlaubt sind in der EU aber eigentlich nur 60%.
Neues Bildungskonzept der CDU. In Hamburg hat Bundesbildungsministerin Schawan ihr Programm bei mehreren Landesverbänden vorgestellt. Geplant sind eine bessere Sprachförderung von Kindern sowie eine verstärkte Lehrerbildung. Außerdem favorisiert die CDU-Spitze ein zweigliedriges Schulsystem aus Gymnasien und sogenannten Oberschulen, die künftig Real- und Hauptschulen verbinden sollen. Im November auf dem Bundesparteitag soll über das nicht unumstrittene Programm entschieden werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. August.
Zwischen tiefem Luftdruck über Westeuropa und hohem Luftdruck über Südosteuropa strömt subtropische Luft zu uns. Dabei dämpft das Hoch morgen in einigen Regionen Deutschlands noch die Gewitteraktivität, bevor in den kommenden Tagen die Unwettergefahr steigt. In der Nacht ziehen über die Nordhälfte Wolken, die vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hier und da Regen oder Gewitter bringen. Am Tag in der Südosthälfte fehlt Sonne, über den Bergen einzelne Hitzegewitter. Über den Norden und Westen ziehen zeitweise dichte Wolken mit Schauern und Gewittern, örtlich sind Unwetter möglich. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach bis mäßig. In der Nacht 21 Grad in Süddeutschland und 11 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Am Tag 35 Grad am Oberrhein, im äußersten Norden 21 Grad. Am Mittwoch steigt im Laufe des Tages das Gewitterrisiko, stellenweise sind Unwetter möglich. Auch am Donnerstag teils Sonne, teils Wolken mit Gewitterschauern, wieder sind Unwetter dabei. Ähnlich sieht der Freitag aus, wobei es von Westen allmählich kühler wird.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Zukunft ohne Diktator, wie Libyen den Machtwechsel bewältigt und gewaltbereite Schüler, Berliner Lehrer klagen an.